Liebe Gemeinde, unser Predigttext heute an diesem Sonntag kommt aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium, dem 10. Kapitel. Dort lesen wir: Ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte Jesus und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Der Gesetzeslehrer antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Der Gesetzeslehrer aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er auch vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war? Der Gesetzeslehrer sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Amen. Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Das ist eine wichtige Frage, liebe Gemeinde. Und ich denke, da ist dieser Gesetzeslehrer auch wirklich uns ein Vorbild. Wie wenig oft werden solche existenziellen Fragen heute noch gestellt? Ein Schriftgelehrter, ein theologischer Experte, ein religiöser Funktionär, nur ob ihm diese Frage wirklich auf dem Herzen brennt oder ob er sie nicht vielleicht einfach nur als Fangfrage einsetzen möchte, um diesen Jesus aufs Glatteis zu führen, wer weiß. Vermutlich hat Jesus bei diesem Schriftgelehrten Eindruck hinterlassen. Er hat das miterlebt, wie unter den Händen von diesem Jesus Menschen gesund wurden. Er hat gehört, wie Jesus von der Barmherzigkeit des himmlischen Vaters gesprochen hat, in vielen Geschichten und Gleichnissen wie diesem hier. Der Schriftgelehrte hat die Liebe dieses Mannes gespürt, die offensichtlich gerade eben die Menschen aus ihren Schlupfwinkeln herauslockte, die sonst im Abseits stehen. Der Schriftgelehrte wird auch gehört haben, wie Jesus von seinem himmlischen Vater sprach, in dieser großen, vertrauten Nähe. Und das hat ihn ja mindestens irritiert, wenn nicht gar sogar massiv gestört. Und deshalb will er jetzt mit dieser Frage, die er an diesen Jesus richtet, wissen, woran er mit diesem Menschen eigentlich ist, der so anders ist als so viele andere. Natürlich weiß der studierte Theologe, der vielleicht doch besser auch Jurist geworden wäre, sehr wohl, wie die korrekte Antwort auf diese Frage lautet, die er Jesus stellt. Nach jüdischer Tradition, nach jüdischer Überzeugung ererbt der das ewige Leben, der die Gebote Gottes hält, der sie befolgt. Das ist die korrekte Antwort auf diese Frage. So hat es der Gelehrte schon von Kindesbeinen an in der Schule gehört und dann später im jüdischen Gotteshaus in der Synagoge oft genug noch dazu. Und jetzt soll Jesus durch die korrekte Antwort auf diese Frage beweisen, dass er auch des rechten Glaubens ist. Und so fordert er Jesus mit dieser Frage heraus. Und er spekuliert darauf, dass Jesus vielleicht durch eine Antwort eine ungeschickte in Konflikt gerät mit den religiösen Traditionen seines Volkes, dass er sich angreifbar macht. Aber Jesus, er durchschaut nicht nur das Spiel, er sieht auch die Not, die sich hinter der Frage, die sich hinter der Person dieses Schriftgelehrten verbirgt. Dieser Mann hat auch ein Problem, er hat auch eine Krankheit, aber eine ganz andere als die Menschen mit ihren Geschwüren und ihren leeren Bäuchen, denen Jesus sonst hilft. Dieser Mensch hat auch eine Krankheit, eine ganz besonders heimtückische. Und wer diese Krankheit hat, wie dieser Schriftgelehrte, dieser Gesetzeslehrer, der will, Symptom dieser Krankheit, der will einordnen. Der will festlegen, der will urteilen, der will definieren, wer gut und böse ist, wer drinnen oder draußen ist, wer schwarz oder weiß ist, wer rechtgläubig oder gottlos ist. Und über diesem Drang des Definierens, des Urteilens, darüber verliert dieser Mensch den Zugang zu sich selbst, zu den Abgründen und Unsicherheiten seiner eigenen Seele. Das merkt er gar nicht. Und das will er sich auch nicht eingestehen. Und deshalb, als er merkt, dass er Jesus mit dieser Frage nicht fassen kann, weicht er aus und stellt eine weitere theologische Frage. Wer ist denn dann mein Nächster, wenn ich den Nächsten lieben soll wie mich selbst? Wer ist denn mein Nächster? Und diese Verlegenheitsfrage bildet nun den Auftakt zu der Geschichte, die wir gehört haben, eines der großen Gleichnisse von Jesus. Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Wir merken, liebe Gemeinde, diese Frage, wer ist eigentlich mein Nächster, führt auch uns, liebe Gemeinde, als Hörer dieser Geschichte zum Urgrund unseres Glaubens. Wer ist mein Nächster? Wem soll meine Liebe, meine Nächstenliebe eigentlich gelten? Und wenn man diese Frage so stellt, wie der Gesetzeslehrer sie stellt, verlangt, das überrascht nicht, nachdem wir diesen Gesetzeslehrer etwas kennengelernt haben, dann verlangt diese Frage eine Festlegung. Denn wenn die Antwort auf diese Frage einen bestimmten Personenkreis einschließt, der und der und der ist mein Nächster, dann schließt sie ja zugleich auch einen anderen Personenkreis aus. Wer ist mein Nächster? Diese Frage möchte Merkmale und Kriterien wissen, die einen Menschen zu meinem Nächsten machen. Und erst dann, wenn diese Frage geklärt ist, wird dieser Mensch dann auch zum Empfänger meiner Fürsorge und meiner Zuwendung. Sonst nicht. Für den Fragesteller war klar, wie diese Frage eigentlich zu beantworten wäre. Nach damaligem Verständnis war der Nächste der dem gleichen Volk und dem gleichen Glauben angehört. Das heißt, für damalige Ohren war selbstverständlich, Nächster ist, wenn ich diese Frage als jemand stelle, der dem jüdischen Volk und dem jüdischen Glauben angehört, eben der den gleichen Glauben und die gleiche Volkszugehörigkeit hat. Nur der. Die Frage nach dem Nächsten als hat eine Tendenz zur Abgrenzung. Sie sucht heimlich nach Argumenten, die mich aus einer konkreten Verantwortung für einen anderen auch entlassen. Diese Frage, wer ist mein Nächster, ist zunächst eine Frage dessen, der distanziert bleiben möchte. Der zuerst diese Frage klären möchte, ob er eigentlich zuständig ist oder ob er nicht zuständig ist. Und es ist vielleicht auch eine Frage dessen, der darauf hofft, Gründe zu finden, die deutlich machen, dass er nicht betroffen ist und nicht verantwortlich. Sollte ich dafür wirklich zuständig sein? Diese Frage klingt heute im 21. Jahrhundert vielleicht so. Was habe ich mit diesem Lebensschicksal zu schaffen? Dafür ist doch der Therapeut oder das Sozialamt oder das Jugendamt zuständig. Oder könnten nicht vielleicht zuerst einmal die Angehörigen sich um den kümmern und die Sozialstation? Unsere Gesetzeslehre jedenfalls, liebe Gemeinde, will zunächst definieren, wer ihm eigentlich Nächster ist und wer nicht, wer ein Recht auf seine Liebe hat und wer nicht, wem er etwas schuldig ist und wem er auch nichts schuldig ist. Das sind saubere Grenzen gefragt, die nicht nur definiert, sondern auch gezogen werden wollen. Und im Fall unseres Gleichnisses ist das klar. Der Samariter, der dem unter die Räuber Gefallenen hilft, könnte sich mit Fug und Recht für nicht zuständig erklären. Er ist Samariter, der Verletzte aber ist Jude. Das ist eine schwierige Geschichte, dieses gegenseitige Verhältnis zueinander, aber sicherlich im gesetzlichen Sinne heißt das, für den Samariter, dieser Verletzte hier, gehört im strengen Sinne einem anderen Volk und einer anderen Glaubensrichtung zumindest an. Also bin ich eigentlich nicht zuständig. Er hätte rechtschaffene Gründe, sich die Hände nicht schmutzig zu machen. Die anderen beiden, die vorübergehen, der Levit und der Tempeldiener, diese Religionsfunktionäre, die den Verletzten liegen lassen, haben übrigens diese Gründe auch, die Hände sich nicht schmutzig zu machen. Bei ihnen allerdings ist es nicht eine unterschiedliche Volks- oder Glaubenszugehörigkeit, denn sie sind, wie der unter die Räuber Gefallene, auch des gleichen Glaubens und Volkes. Aber würde dieser Halbtote ihnen jetzt unter den Händen wegsterben, während sie helfen, würden sie sich nach damaligem Verständnis verunreinigen. Sie könnten dadurch für lange Zeit ihren Dienst im Tempel nicht mehr verrichten und wären damit sozusagen dienstuntauglich. Und ich sag's mal so, wer kann so etwas schon riskieren in Zeiten, in denen die Arbeitsplätze knapp sind? Rein gesetzlich gesehen haben diese beiden Menschen, die vorübergehen, vermutlich korrekt gehandelt. Aber nicht diese beiden, sondern den Samariter stellt uns Jesus vor Augen. Er ist der Mensch, der sich offensichtlich in seiner Liebe nicht beeinflussen lässt. Weder durch ein religiöses Gesetz noch durch Moral. Er lässt sich nicht von der Frage beeinflussen, woher der Bedürftige kommt, was er glaubt. Und der Samariter fragt in diesem Augenblick auch nicht, was sich in den Augen der anderen Leute gehört oder eben auch nicht gehört. In seiner Liebe verlässt er diese Grenzen und Reglementierungen. Allein dieser Mensch in seiner Hilfsbedürftigkeit ist jetzt wichtig. Ihm, dem anderen, dem Bedürftigen, will er jetzt der Nächste sein. Liebe Gemeinde, mit dieser Geschichte bringt Jesus uns und die Bedürftigen in radikaler Weise zusammen. Mit dieser Geschichte erhält die christliche Gemeinschaft durch ihren Herrn Jesus Christus ihren Platz an der Seite der Bedürftigen, an der Seite der zu kurz gekommenen, an der Seite der Ausgegrenzten. Und es darf, wenn wir die Geschichte ernst nehmen, dann kein Unterschied mehr sein, wo jemand herkommt, was er glaubt, welchen Lebensstil er hat oder welche Hautfarbe er hat. Die Frage, die uns berühren muss, immer wieder neu, lautet: Wem werde ich zum Nächsten und wie? Ich möchte das noch einmal aus dieser Geschichte, dem Gleichnis von Jesus, zusammenfassen. Das Erste: Ich werde einem anderen zum Nächsten, indem ich mich drausbringen lasse. Indem ich mich drausbringen lasse. Auch der Samariter in dieser Geschichte ist nicht zum Vergnügen unterwegs und auch er hat einen vollen Terminkalender. Und trotzdem lässt er sich aus Plänen und Vorhaben herausreißen und unterbrechen. Liebe Gemeinde, es kann unter Umständen sein, dass uns auch heute Gott Menschen vor die Füße legt und das mit unserem Zeitplan und unseren Wertvorstellungen, unserer bürgerlichen Welt zuvor nicht abgestimmt hat. Das kann uns passieren. Zur Nächstenliebe gehört deshalb auch die Improvisation und die Flexibilität. Zweitens, ich bin dem anderen Nächster, indem ich nicht wegsehe. Nicht wegsehe. Es geht um den Augenkontakt. Priester und Tempeldiener weichen diesem Blick aus. Sie schauen nicht hin. Sie treten auf die Seite, sie machen einen großen Bogen, sie wollen die Einzelheiten gar nicht sehen. Der Samariter jedoch schaut hin, sucht Augenkontakt. Hinsehen, liebe Gemeinde, ist der erste Akt der Nächstenliebe. Hinsehen ist der erste Akt der Nächstenliebe. Und Liebe macht nicht nur, wie der Volksmund zu Recht sagt, erfinderisch, sondern Liebe macht manchmal auch finderisch. Das heißt, Liebe lässt mich diesen anderen Menschen auch sehen und finden. Ein drittes: Ich bin dem anderen Nächster nicht nur, indem ich mich drausbringen lasse und indem ich hinschaue, sondern ich werde dem anderen auch Nächster, indem ich keine Unterschiede in meiner Zuwendung mache. Es gibt kein mehr oder weniger wertvolles Leben. Die Würde eines jeden Menschen ist unantastbar. Steht nicht in der Bibel, sondern im deutschen Grundgesetz. Es darf deshalb kein Unterschied sein, ob der, der meine Hilfe braucht, aus Gomaringen, aus Baden-Württemberg, aus der Ukraine oder aus Schwarzafrika kommt. Und ein viertes: Ich bin Nächster, indem ich Nähe wage, Denn der Samariter schaut nicht nur hin, er geht auch hin. Er kommt dem Verletzten nahe, greift selbst zu, berührt ihn, wäscht ihm die Wunden aus, verbindet ihn, bringt ihn zur Herberge, pflegt ihn dort weiter. Er lässt sich im wahrsten Sinn des Wortes berühren vom Schicksal dieses Menschen. Liebe Gemeinde, ich bin nicht für alle und jede Not auf diesem ganzen Planeten verantwortlich. Meine Kraft hat Grenzen. Aber wenn mir Gott einen Menschen in den Weg legt, im wahrsten Sinn des Wortes, und mich dadurch zum Nächsten macht, dann gilt es, Nähe zu wagen und ein Stück des Weges mit diesem Menschen mitzugehen. Und deshalb dürfen wir gespannt sein, liebe Gemeinde, was und wer als Herausforderung für jeden von uns draußen vor diesen Kirchentüren wartet. Vielleicht wird er unsere Flexibilität auch verlangen. Aber Gott gebe uns dann die Liebe, um uns drausbringen zu lassen, um hinzusehen und dann auch Nähe zu wagen und anzupacken. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam singen. So jemand spricht, ich liebe Gott, im Gesangbuch, die Nummer 412. Lassen Sie uns beten, liebe Gemeinde.